Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist ein Mann mit einem schwer auszusprechenden Nachnamen, Dastarevich. Ah, ist mir gelungen. Semir Dastarevich ist zu Gast und es geht um das Thema Plattformökonomie in der Energiewirtschaft. Ja, das Thema ist ein großes Thema. Es ist ein Thema, was immer wieder hochkommt. Stadtwerk, Energieversorger als Plattform, das sagt sich immer so leicht. Wir gucken mal hinter die Kulissen, gucken, was Plattformen eigentlich sind, was für Merkmale dahinter stecken, wie gängige Plattformen in der Energiewirtschaft heute diese Merkmale umsetzen. Und wir gucken uns die Plattform vom Semir an, die Net4Energy, die er versucht hochzuziehen. Wie er dort versucht, auch mit Google das Katz-und-Maus-Spiel zu gewinnen, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. Da hat er einige Erkenntnisse, die wusste ich auch noch nicht, zum Thema nationale und regionale Begriffe bei Google. Also hört mal rein, wenn ihr sichtbar werden wollt auf Google, wenn ihr mehr wissen wollt über Plattformen und wenn ihr den Semir kennenlernen wollt. Also viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast. Heute mit Semir. Ich habe schon verkackt. Gleich am Anfang. Sag nochmal deinen Nachnamen, Semir.
Hi, Semir Dastarevich. Mach nichts, gut. Verkacken viele
am Anfang. Ich bleib bei Semir. Semir ist heute bei uns zu Gast in dem Podcast, wie gesagt. Er arbeitet für ein junges Unternehmen, das heißt Net4Energy. Da kommen wir auch noch zu und genauso kommen wir dazu, wer der Semir eigentlich ist. Und das Thema aber inhaltlich heute ist Plattform. Plattform in der Energiewirtschaft ist halt ein Thema, über das man viel lesen kann und es wird für viele so ein bisschen als, ja, irgendwie als Ausweg gesehen aus der Commodity-Falle, sage ich mal. Gerade jetzt hatte ich nochmal rausgeguckt, Semir, und auch für die Hörer. Letzte Woche hatten wir den Stadtwerke Innovators Day und dort dabei waren auch die Kollegen von PwC und die haben so ein paar Thesen mitgebracht zur Plattformökonomie für Stadtwerke. Die haue ich hier nochmal ein bisschen raus. Grüße gehen auch raus an die Kollegen. Die schreiben so, Plattformen werden den Energiemarkt und die Geschäftsmodelle der EVUs in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Erstens, ein Großteil der EVUs haben sich nicht hinreichend mit dem Thema Plattform auseinandergesetzt. Okay. Drittens, Plattformen haben umfassende Wettbewerbsvorteile gegenüber EVUs. EVUs werden zunehmend ihre Daseinsberechtigung an der Kundenschnittstelle verlieren. Viertens, die Positionierung im Zeitalter der digitalen Plattformökonomie fällt EVUs sehr schwer. Es mangelt an Ideen, Zeit, Ressourcen und Wissen. Und fünftens, die Plattformen sind mehr Fluch als Segen für EVUs. Also das sind natürlich sehr zugespitzte Thesen, aber so sind die gestartet und wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so immer irgendwo in der Mitte. Und darüber spreche ich heute mit Semir. Und wir fangen aber wie immer an und wollen erstmal rausfinden, wer da eigentlich sitzt. Wir sind hier per Skype. Nee, jetzt sind wir auf Zoom gewechselt, weil die irgendwie cooler sind und das besser funktioniert. Und wer ist Semir eigentlich? Und meine Klassikerfragen jetzt am Anfang, wer bist du? Wo lebst du? Wo kommst du her? Was bist du für ein Mensch? Warum bist du jetzt da, wo du bist? Mal in aller Kürze und Würze von dir, Semir. Würde ich mich freuen, wenn du mal was erzählst.
Okay, ich versuche es mal in einer Kürze und Würze. Ich bin Semir Dastarevich, 32 Jahre alt, Projektmanager bei der Krios Deutschland Services und Geschäftsführer bei der Net4Energy GmbH. Ein Sohn, eine Frau. Ja,
das ist gut, die Kombo.
Also nicht multi-sided, sondern schön klassisch. Ja. Mhm. Komme aus dem Saarland, wohne in Saarbrücken und steuere von Homburg aus die Net4Energy GmbH jetzt mit einem Kollegen. Wo komme ich her und warum bin ich hier? Ja, wie bin ich bei der Creos, bei einem Netzbetreiber gelandet und mache dann ein digitales Projekt, das eigentlich gar nicht so dem Netzbetrieb zuzuordnen ist. Ich habe mal ganz angefangen hier nach der Uni bei Aldi Süd, finde ich spektakulär, das Regionalverkaufsleiter. Habe schnell gemerkt, okay, Aldi Süd ist super Unternehmen, aber die Aufgabe ist nicht so meins. Bin dann zu einem Shared-Service-Dienstleister im Energieumfeld gekommen. Also auch der erste Berührungspunkt mit dem Thema Energie und Energiebranche. Dort habe ich eigentlich als Projektleiter alle möglichen Projekte gemacht, von Innovationsprojekten über klassische kaufmännische Projekte, über Effizienzsteigerungsmaßnahmen, wie man das so rosig formuliert, ja. Also im Endeffekt viele Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich möchte ein bisschen mehr machen, habe dann mit drei Kollegen ein Startup aufgemacht und dort haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Messenger-Plattform, also auch digitale Kontaktpunkte. Unternehmen sind heute in der Lage, dass der Endverbraucher, wenn er auf sie zukommt, mehr weiß als das Unternehmen über den Endverbraucher, weil man über viele Kanäle sich halt über das Unternehmen informieren kann, aber das Unternehmen kann das Gleiche nicht machen. Ja? Und wir wollten so eine Art einzigartigen Punkt liefern als Messenger, wo das Unternehmen aus einem Messenger in viele Plattformen kommunizieren kann, als Beispiel jetzt WhatsApp, Facebook und so weiter und so fort.
Ach so, so eine Art Buffer oder so, ne?
Genau,
so,
ja, wir wollten im Endeffekt sagen, hey, es ist unwichtig, woher der Interessent schreibt, du hast das in einem Tool, antwortest ihm und dir ist eigentlich egal, wer schreibt. Du brauchst keinen Facebook-Messenger aufzuhaben, du brauchst kein WhatsApp aufzumachen, du kannst deine Kommunikation effizienter gestalten und auf Basis dessen wollten wir so eine Art Store aufbauen. Wie das so ist, ja, irgendwo ist die Kohle nicht so da gewesen und hab dann das Angebot hier von Ethereum bekommen, eine Plattform zu bauen für Stadtwerke, damals noch als White Label Produkt gedacht, und die Chance habe ich halt wahrgenommen, bedingt auch durch meine private Situation, dass meine Frau schwanger geworden ist und ich sage, komm,
bisschen ich will Sicherheit. Das
Thema, ein bisschen Sicherheit und ich will das Thema Plattform, aber super interessant, und das, was mir jetzt, sage ich mal, im Startup nicht so vergönnt war, das Kapital, habe ich hier halt schon gehabt, ja. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das und mich hat halt gereizt am Ende des Tages, wenn ich eine Art Plattform aufbauen kann, die so funktioniert wie alle bekannten Plattformen, aber gepaart mit Vertrauen von regionalen Energiekonzernen, Energieversorgern, Dienstleistern, da habe ich gesagt, okay, komm, ich kündige mein festes Arbeitsverhältnis und gehe dann zur Kreos, was ja halt ein kleines Risiko war, aber das war das, was ich halt machen wollte am Ende des Tages.
Und jetzt bist du quasi nochmal zusammengefasst bei der Net4Energy, ne? Da bist du jetzt.
Genau, ja. Das war dann so, dass man halt festgestellt hat, okay, irgendwo im Meilensteinplan stand bei Erfolg Gründung einer GmbH. Ich habe irgendwann das Projekt so umgekrempelt, dass ich gesagt habe, hey Jens, mein Chef, ich weiß, was da drin stand, aber wir müssen jetzt eine GmbH aufmachen, damit wir langfristig Erfolg haben. Da hat er gesagt, okay, marschier halt nach Luxemburg. Pitch dort und wenn du die Kohle bekommst, machen wir eine GmbH. Ja, kurz gesagt, ja, es hat funktioniert. Wir sind jetzt eine GmbH und bauen gerade das Team auf und ziehen die Plattform Net4Energy so langsam auf.
Was treibt dich so am meisten an? Ich höre so ein bisschen raus, so Digitales, irgendwie so Plattform. Du bist jetzt, weiß ich, bist du so ein Digital Native? Bist du da voll eingetaucht früher und in das ganze Thema oder was treibt dich?
Also Native würde ich behaupten, waren damals die Kollegen, die mit mir das Startup aufgemacht haben, die waren 22. Ja. Ich habe das so durch sie aufgesogen. Also das haben wir zusammen 3-4 Jahre gemacht. Das habe ich aufgesogen. Mittlerweile würde ich auch sagen, okay, zum Native geworden. Aber ich war es nicht schon immer, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, zum Native geworden. Aber was treibt mich an? Ich löse super gerne große Probleme oder große Herausforderungen. Und ich bin auch fasziniert von der Art und Weise, wie es die großen Konzerne der Welt geschafft haben, Amazon und Co., so eine Marktstellung einzunehmen. Und ich sage mir, eigentlich gibt es keinen Grund, warum es so eine Plattform in Europa nicht geben sollte, außer unsere Einstellung zu dem ganzen Thema. Das ist das, was uns so ein bisschen hindert, meiner Meinung nach. Und mein Ziel war es immer, ist immer sowas aufzubauen, auch wenn das vielleicht ein bisschen over the top klingt, aber das ist so mein Traum, der Antrieb. Also, dass man einfach etwas verändert und dann später noch dazu beiträgt, dass die Menschen damit irgendwie glücklich sind und zufrieden leben können. Ja, das ist so der innere Antrieb, den ich habe.
Und noch zwei ganz kurze Fragen. Was ist gerade das Problem, was dich am meisten beschäftigt in deinem jetzigen Job? Und was hast du konkret heute gemacht?
Das Problem, was mich am meisten beschäftigt.
Wo du sagst, mit dem Aufbau deiner Firma, was ist jetzt das Ding, was ist jetzt das größte Problem, was du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gerne gelöst bekommen möchtest?
Worum ich mich jetzt gerne kümmere, sage ich, das ist die richtigen Leute aus. Und das heißt, ich suche die Leute, die jetzt bei uns anfangen, selbst aus. Das heißt, wenn ich einen UX-Designer brauche, gehe ich auf irgendwelche Pizza-Abenden, wo UX-Designer sind und esse Pizza mit denen, versuche persönlich mit denen in Kontakt zu kommen oder aus meinem Startup-Netzwerk die Leute zu rekrutieren. Mhm. Weil ich glaube, wenn du die richtigen Leute hast, ja, und die richtige Umgebung für die Leute schaffst, dass die richtig, richtig coole Sachen machen, an die du selbst nicht gedacht hast, Und das ist so für mich persönlich jetzt im Februar jetzt auch noch die letzten Leute einstellen und danach mit diesen Leuten die Plattform richtig, richtig durchstarten lassen.
Okay.
Und was habe ich heute gemacht? Ja, klassisch, ich habe ein Taskboard und da habe ich jetzt auch noch Tasks und da habe ich mir ein paar rausgenommen und abgearbeitet. Ja. Und ja, eine dieser Tasks bearbeiten wir ja gerade mit dem.
Ja, okay, den kannst du auf dann nachher. Podcast, ja.
Bin ich total glücklich, wenn ich das Häkchen setzen kann danach.
Ja.
Das war das konkret, was ich heute gemacht habe.
Okay, cool. Dann lass uns einsteigen in das ganze Plattform-Buzzword-Bingo. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Du hast auch ein paar Artikel auf LinkedIn geschrieben. Und für mich ist so eine erste Annäherung nochmal zu gucken, was sind so die Hauptmerkmale von so einer Plattform. Ich habe sie mir aus einem ganz netten Artikel von IFH nochmal rausgeschrieben. Da können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen durchgehen. Also ich zähle sie nochmal so auf. Als erstes wird immer gesagt, okay, Fokus einer Plattform ist die Vermittlung. Also das sogenannte Matchmaking, dass ich irgendwie zwei Parteien, zwei Akteure, zwei Dinge einfach zusammenbringe, die zusammenpassen. Dann das zweite ist, dass die Anbieter und Nachfrager, die sich auf so einer Plattform tummeln, ziemlich autonom sind. Also dass die halbwegs machen und tun können, was sie wollen. In gewissen Grenzen, aber schon sehr autonom. Und das dritte Thema ist, dass so ein Ding wächst durch Netzwerkeffekte. Das erkläre ich mir immer so. Je mehr Anbieter hinzukommt, umso besser ist es für Nachfrager und wiederum dann auch besser für Anbieter. Ist so ein bisschen abstrakt. Jetzt können wir nachher nochmal ein reales Beispiel durchgehen. Und der vierte Punkt ist fast so mit der wichtigste, der quasi so Plattformen jetzt so befeuert hat, weil diese ersten drei Punkte passieren auch auf dem Wochenmarkt oder in anderen Bereichen. Aber so eine digitale Infrastruktur, wie wir sie heute haben, die schafft es einfach, so die geografischen und physischen Grenzen aufzuheben. Wenn ich jetzt irgendwie einen Wochenmarkt habe und will da 5000 Anbieter haben, dann wird es irgendwann voll und auch unübersichtlich für die Nachfrager. Deswegen ist diese digitale Infrastruktur einfach so der Booster gewesen für Dinge, Plattformen, die eigentlich schon da waren. Wie siehst du diese Punkte da, wenn wir die nochmal jetzt in Ruhe so ein bisschen durchgehen, dieser Fokus auf Vermittlung, Matchmaking? Ist das für dich auch so der Hauptpunkt?
Ja,
ein wichtiger Punkt. Und du hast nämlich da selber geschrieben, Matchmaking, jetzt fällt es mir nämlich noch mal hier ein, du hast ja was geschrieben, dass für dich fängt es an so ein bisschen mit der Schlüsselinteraktion. Das ist ja auch so ein bisschen der Kern von diesem Match. Also was wird da eigentlich gematcht? Bei Airbnb wird eine Übernachtung gematcht, bei keine Ahnung, bei was haben wir noch, bei MyHammer wird einfach gematcht, dass ich einen Hammer bzw. einen Handwerker finde. Ja, wie siehst du, wie gehst du an diese Plattform ran? Wir können auch mal ein bisschen über diese Merkmale und was sie auszeichnet, so ein bisschen sprechen.
Ja, klar. Also Matchmaking, das ist im Endeffekt das Hauptthema. Man nennt ja Plattformen nicht umsonst Matchmakers. Dazu gibt es auch sehr schöne Literatur. Ja. Plattformen vereinen halt Angebot und Anfrage über Nachfrager und Anbieter über das perfekte Angebot. Ja, das ist halt das Grundwesen einer Plattform, und die Plattformen, die das am erfolgreichsten machen, haben am Ende des Tages auch einen Wettbewerbsvorteil. Alle anderen Punkte, ja, die befeuern eigentlich diesen perfekten Match, die befeuern auch sogenannte Asymmetrien, also wenn ich autonome Anbieter und Nachfrage habe, darf keiner bevorteiligt werden von anderen. Ich brauche eine digitale Infrastruktur, um möglichst viel abwickeln zu können und möglichst viele Daten zu erheben, damit ich halt auch meine Mechanismen so ausstellen kann, damit es zu diesem Match kommt. Und ich brauche halt auch Netzwerkeffekte, um immer mehr Leute auf die Plattform zu bekommen. Das heißt, wenn, klassisches Facebook-Beispiel, wenn ich irgendwas like, ja, das ist dadurch wird ein Netzwerkeffekt generiert. Andere erfahren, ich habe es geliked, ja. Dann like dies wiederum und immer mehr liken es, und irgendwann kommt es so weit, dass die Leute, die das sehen wollen, nicht auf Facebook sind und sagen, okay, ich stehe jetzt mal bei, um das zu sehen. Das ist ein klassischer positiver Netzwerkeffekt. Und diese Netzwerkeffekte sind eigentlich der Haupttreiber des Wachstums, aber das Wesen von der Plattform, das würde ich auch unterstreichen, ist halt das Matchmaking.
Ja. Ja. Und siehst du es auch so, dass diese digitale Infrastruktur es eigentlich erst ermöglicht hat, dass so gut, dass sie so groß werden und so mächtig und so, ja.
Das ist korrekt, weil ich meine, du hast ja beschrieben, das ermöglicht halt so das Auflösen der physischen Grenzen, die man gehabt hat. Früher hat man einen klassischen Marktplatz gehabt, der Marktplatz funktionierte am Ende des Tages auch so. Ich habe hier einen Marktschreier gehabt, der hat irgendwelche Sachen beworben. Der Typ, der interessiert war, das gehört, ist hingerannt, hat sich die Packung Äpfel oder sonst was gekauft. Das konnte er aber nur auf dem lokalen Markt machen. Das Ganze kannst du jetzt hoch abstrahiert am Ende des Tages auch über Plattformen sagen. Diese digitale Infrastruktur, das ist natürlich ein Game Changer und auch das, was in Zukunft immer, immer schneller dazu führen wird, dass sich Rollen wandeln, ja. Deswegen ich das auch so interessant finde für die Energiewirtschaft.
Ja, gehen wir mal auf die Energiewirtschaft, weil hier PwC, oder die haben ja gesagt, Plattformen werden auch den Energiemarkt und die Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Wie blickst du auf diesen Energiemarkt unter dem Gesichtspunkt Plattform? Siehst du da schon Plattformen? Also ich sehe schon welche. Wir haben also, gibt da schon einige, die sich da diesen Stempel aufdrücken. Wie siehst du das Thema Plattform und Energiewirtschaft?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass Plattformen disruptiv wirken, wo wenig reguliert wird. Also nicht regulierten Märkten wirken die immer sehr destruktiv und zerreißen eigentlich Märkte. Das bedeutet, auf der Netzseite, was die Energiewirtschaft angeht, ist man jetzt nicht sicher, ja, aber für die nächsten Jahre relativ komfortable Lage. Auf der Seite, wo man ins nicht regulierte Geschäft geht, also den Energievertrieb, Vertrieb von Services, da wird im Endeffekt sich ziemlich schnell was wandeln. Und die Plattformen, die es aktuell auf dem Markt gibt, zu meiner Einschätzung jetzt, fokussieren sich super sehr auf, sagen, okay, digitale Infrastruktur, das ganze Ding aufzubauen, ist ein Hexenwerk. Wir bauen das gemeinsam mit euch auf und wir stellen euch das sehr kostengünstig zur Verfügung. Also meiner Einschätzung nach ist aktuell sehr viel digitale Infrastruktur, die durch mehrere Parteien genutzt wird, um Skaleneffekte zu geben. Das ist so der Fokus, den ich aktuell sehe. Ich will jetzt nicht alle irgendwie eine Schublade oder über einen Kamm scheren, aber das ist der Großteil, ist eher so technischer Natur, also diese technische Plattform an sich.
Was hast du da so an welche Plattform denkst du da zum Beispiel?
Ja, also so klassisch, ich meine, aktuell haben wir so interessante Situationen, wo Unternehmen wie ePilot halt zum Beispiel.
Okay, gehen wir mal auf ePilot. Ich meine, wenn ich da jetzt nochmal gucken, diese Merkmale nochmal durchgehe und sage, okay, was wollen die jetzt vermitteln? Was machen die für ein Match? Zwischen wem eigentlich? Ist ja gar nicht so einfach, weil ePilot von außen betrachtet ist es einfach eine Firma, die so Energieversorgern, so sage ich mal, sehr schön gestaltete Frontends und Bestellkundenstrecken für Energieversorger macht, für Commodities und für Energiedienstleistungen. Also einfach so schönes E-Commerce vorne für Stadtwerke oder EVUs. Da ist ja jetzt erstmal nicht so klar, wer wird jetzt da vermittelt? Wer ist Anbieter, wer ist Nachfrager?
Ja, also ich bin kein Kunde von ePilot, von daher kann ich nur das bewerten, was ich von außen sehe und was ich so ein bisschen aus Gesprächen weiß. ePilot macht, glaube ich, ein Match zwischen Dienstleistern und Stadtwerken, wenn sie als Fulfillment-Partner, das weiß ich, glaube ich.
Ja, man kann sich
da... Aber kein Match zum Beispiel zwischen Endverbrauchern und Anbietern, weil die Endverbraucher, die dann in das System eingespielt werden, die sind ja schon da. Also die Plattform an sich macht nicht großartig viel, um die Endverbraucher auf die Seiten der Stadtwerke zu locken. Ja. Was die aber auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach, ist Wachstum durch Netzwerkeffekte, also diese klassischen Skaleneffekte. Viele Parteien arbeiten an der Entwicklung einer technologischen Plattform, um dann selbst Dienstleistungen zu erbringen. Und die stellen die digitale Infrastruktur, auf denen diese Entwicklung möglich ist, Cloud-Services etc. pp.
Ich habe es auch so verstanden, aber also vielleicht nochmal genauer. Ich glaube, sie versuchen einfach, sie haben verschiedene Bestellstrecken schon drauf auf ihrer Plattform, aber wenn jetzt zum Beispiel PV-Dienstleister oder ein Solarrechner oder sowas kommt und sagt, hey, ich habe ein gutes Produkt oder wir haben jetzt den Hausanschluss zwar selber gemacht, aber wenn jetzt irgendjemand eine Idee hat für eine Energiedienstleistung und die der auch sozusagen anbieten kann und auch erbringen kann, kann er auf die Plattform gehen und sagen, hier, diese Dienstleistung wird jetzt hier freigeschaltet. Und das Stadtwerk kann jetzt sozusagen sagen, okay, super, diese Dienstleistung ist jetzt drauf, Hausanschluss ist auch da, klicke ich mir jetzt runter und kann das auch einfach anbieten. Und das ist natürlich so, wahrscheinlich so, umso mehr von diesen Tools da, von diesen Bestellstrecken draufkommen, umso attraktiver wird es wieder für Stadtwerke, weil sie sich aus einem breiten Fundus sozusagen das zusammenbauen können. Und dann wird es wiederum auch attraktiver für die weitere Anbieter. Ne? So finde ich auch klassisch. Wenn man so den anderen Punkt sich anguckt, sind die jetzt wirklich autonom so Anbieter von diesen Bestellstrecken und die Nachfrager? Ich meine, diese Autonomität, weiß gar nicht, ob es Autonomität heißt, aber dieses Autonome ist für mich immer so par excellence auf YouTube einfach, ja? Jeder filmt irgendwas und jemand guckt sich das an. Also da weißt du wirklich nicht, was großartig passiert. Hier ist es schon so ein bisschen, glaube ich, dass es schon ein bisschen kuratiert wird, wer auf diese Plattform kommt.
Genau.
Ja, sie gucken sich natürlich an, hey, wer bietet da eine Dienstleistung an? Und bevor ich die freischalte, wird das schon genau geguckt. Also die Anbieter werden da schon wahrscheinlich genau angeguckt. Und gut, die Nachfrage ist vielleicht ein bisschen freier. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Netzwerkeffekt, was würdest du da sagen bei so einer Plattform?
Also das meine ich schon so, wenn ich jetzt ePilot wähle, ja, dann weiß ich ganz genau, was meine Strategie ist, um Endverbraucher auf meine Seite zu locken. Und dann kriege ich relativ schnell über halt die Vielzahl der Partner, die Vielzahl der anderen Stadtwerke, Energieversorger, die ihre Erfahrung geteilt haben, relativ schnell irgendwie ein zusammenklickbares Modul, wo ich selbst meinen E-Commerce-Shop aufbauen kann. Das machen sie schon. Das heißt, ich spare mir im Endeffekt Ressourcen, was auch immer dann, für welche Art, und kann relativ schnell dann aufsetzen. Also Netzwerkeffekte in der Art, dass ich das klassische Skaleneffekt habe. Ich würde es eher als Skaleneffekte bezeichnen.
Gut, den Netzwerkeffekt melden, fällt mir jetzt gerade auf, habe ich ja eben gerade eigentlich beschrieben, indem ich sage, kommen mehr Nachfrage drauf, kommen mehr Anbieter drauf, kommen mehr, das passiert schon. Also es ist wahrscheinlich schon eine klassische B2B-Plattform, ne?
Genau.
Würde ich sagen, digitale Infrastruktur auf jeden Fall, nämlich, also wenn du mit den Leuten sprichst, also als Cloud-basiert, als frisch programmiert, sage ich mal, wunderbar. Jetzt noch vielleicht mal eine andere, B2C-Plattform, Anyway, ja, die Hamburger, die auch viel, eine gute Story haben, die sich gut verkaufen, die ja jetzt quasi Erzeuger von erneuerbarer Energie mit Abnehmern von erneuerbarer Energie zusammenbringen auf dieser Plattform. Ist für mich auch, ja, sie vermitteln einfach Erzeuger mit Verbrauchern, ja, also ich kann dann beim Bauer X, der irgendwie PV auf dem Dach hat, oder Windmöller Y, den finde ich sympathisch, da haben sie es noch auch nett gemacht auf der Plattform, da wird eine Story erzählt, ja, ich lerne den irgendwo kennen und ich kann mir den aussuchen und sagen, du machst jetzt hier meinen Strom. Und wenn das nicht ausreicht, nehme ich mir 2, 3 von diesen netten und wunderbar. Ja. Also gut, die machen schon Matchmaking und ich glaube, die nehmen in der Mitte auch nur so eine Gebühr, ohne das jetzt ganz genau zu kennen. Gut, wie autonom jetzt die Anbieter und Nachfrager sind, das ist natürlich immer so, mein YouTube ist eine Website und ich lade irgendwas hoch, peng. Ne? So einfach geht es natürlich nicht, wenn ich eine Erzeugungsanlage in irgendeinem System hängen will.
Ja.
Das ist so ein bisschen, diese Autonomität, das ist schon, das ist...
Punkt, das ist super schwierig mit Energie. Also ich würde sagen, mit Services ist es super einfach, wenn du einen Anbieter einfach zulässt über eine API oder was auch immer.
Genau.
Dann kannst du es ganz einfach regeln, indem du den Anbieter durch die Kunden bewerten lässt. Und wenn 9 von 10 sagen, der taugt nichts, dann sagst du, okay, tut mir leid, du taugst nichts, weg von der Plattform.
Ja.
Das ist relativ einfach bei Services und Produkten, die du einmalig abverkaufst. Bei Energie ist halt nochmal ein bisschen komplexer, vor allem jetzt bei der Energieproduktion hier.
Ja, wobei immer gesagt wird auch, für Plattformen eignen sich besonders so Produkte und Dienstleistungen, die zeitkritisch sind, ne? So wie Reisen oder ich baue eine Wohnung oder weißt du, so irgendwie, was einfach, wo Zeit eine Relevanz hat. Und ich denke immer, ja, gerade bei dem Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch von Energie, das ist ja auch gerade mega zeitkritisch, dass das immer in der Sekunde ausgeglichen ist, dass du immer diese 50 Hertz Netzstabilität hast. Also von daher denke ich immer so, ja, eigentlich ist Energie auch komplett gut dafür geeignet. Nur denke ich immer, es interessiert halt keinen. Ja, es ist halt nicht, oder?
Das ist der Gedanke, den ich gerade gehabt habe, ist vielleicht zeitkritisch, wenn ich mir das auf der technischen Seite anschaue, weil ich als Endverbraucher empfinde, also diese zeitkritische empfinde ich überhaupt nicht bei Energie, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Energie ist aus meiner Sicht faktisch immer da. Also ist dieses zeitkritische Empfinden habe ich gar nicht.
Ja gut, ich argumentiere jetzt so.
Weil es kostet mich auch keine Zeit.
Komme. Nee, weil ich aus der Energiebranche komme und weiß, eigentlich muss im Großen und Ganzen die ganze Energiewirtschaft auf einer Viertelstunde à jour sein. Ne? Aber das wissen natürlich die wenigsten. Und Genau, was du sagst. Also es interessiert wenige. Die Experten im Hintergrund, die müssen das genau wissen. Und die finden so eine Plattform auch cool. Deswegen bieten sie ja jetzt so gibt es ja diese ganzen Initiativen, um diese Flexibilitäten, die da entstehen, zu matchen. Aber das ist halt alles nichts, wo ich sage, wie du sagst, eine Schlüsselinteraktion. Ich krieg eine Wohnung und finde das irgendwie geil. Also, oder,
ne? Ja, das ist halt so, du willst dir eine Wohnung suchen, aber ja, du willst eigentlich eher dorthin reisen und diese Wohnungssuche willst du einfach schnell auf gut Deutsch von der Backe haben und dann brauchst du ein schnelles Match. Und wenn dir diese Seite dieses schnelle Match gibt, sagst du, super, Zeit gespart, ja, super Plattform, mach ich nochmal. Hier ist ja im Endeffekt, wenn überhaupt, ist das irgendein anderes Bedürfnis, was hier angesprochen wird. Was du da hast, regionale Unterstützung oder sonstiges, Wohltätiges, aber du hast ja jetzt keinen Zeitdruck an der Stelle.
Ja, aber dann denke ich halt immer, die Unsexiness von Energie wird halt auch in der Plattform nicht sexier. Ne? Also das sieht man ja bei Anyway, wie viel Aufwand die treiben, auch gut gemacht, wie sie versuchen, Geschichten zu erzeugen, wer dir die Energie erzeugt. Ne? Also das ist ja wirklich hochwertig gemacht. Einfach um das, dann mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, jetzt ist natürlich auch noch so ein Punkt, der irgendwie berührt bei der Energie, aber auch schon, auch immer, irgendwie bleibt es immer ein bisschen abstrakt. Aber klar, diese Schlüsselinteraktion ist halt nicht besonders attraktiv.
Ich weiß auch gar nicht.
Für die Massen auch nicht, ne? Also weil es ist ja Plattform, ist ja Massen. Und Anyway, sagen ja viele, ist auch sehr spitze Zielgruppe von Leuten, die es wirklich dies genau wollen.
Ja, so die großen Plattformen sind natürlich immer Masse, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es in der Energiewirtschaft die richtige Strategie, zumindest Richtung Endverbraucher, ist, zu versuchen, Energie sexy zu machen, oder ob ich versuchen sollte, Energie in andere Services einzupreisen, dass ich einfach nur noch sage, Idealzustand ist, ich rede gar nicht mehr über Energie, sondern über anderen Services und sage, da ist alles drin, was du brauchst, und das heißt auch, die Energie ist drin.
Okay.
Weil Energie ist halt, ja, Energie. Licht geht jetzt hier an, egal ob wo ich bin, bei welchem Energieversorger, ob er regional ist oder nicht. Aktuell haben wir natürlich den Trend zur grünen Energie. Ja, jeder will grüne Energie, aber das ist ein Trend. Irgendwann ist das halt Standard und dann fällst du eher negativ auf, wenn du sie nicht grün lieferst. Mhm. Und die Frage ist halt, langfristig gesehen, solltest du eher darauf optimieren, zu sagen, hey, ich habe hier ein All-in-One-Package, dort ist Energie drin, mach dir keine Sorge. Du wirst deine Produkte und Services immer betreiben können. Oder ob ich wirklich versuche, ein Gut, was du eigentlich kaum abgrenzen kannst gegenüber anderen Anbietern, die glauben, genau das Gleiche anbieten, sexy zu machen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ja, ob das die beste Strategie ist an der Stelle.
Aber klar, aber das ist das alte Problem, oder das ist diese alte Diskussion. Ist Energie sexy? Kann ich sexy machen? Muss ich es überhaupt sexy machen? Und du bist jetzt bei dem dritten Punkt, ich muss es vielleicht gar nicht, ich muss es irgendwie mixen mit anderen Zutaten, die das ganze Paket dann eben für mich attraktiv machen, oder?
Ich fand ein Zitat aus dem Utility 4.0 war es, dass wir eigentlich das Netzwerk, was wir als Energieversorger haben, was wir regional aufgebaut haben, dass wir eine Möglichkeit brauchen, das in diese digitale Welt zu hieven. Also war unser Hauptmerkmal Versorgungssicherheit, womit wir jetzt herantreten. Du hast immer Energie, du hast regionale Energie, es fällt niemals aus. Müssten wir einfach einen Weg finden, diese Versorgungssicherheit in der digitalen Welt neu zu definieren? Also was ist unsere digitale Versorgungssicherheit, wenn du das so in Anführungszeichen willst?
Oder digitale Daseinsvorsorge, das ist ja mit
genau, geile genau, Daseinsvorsorge, wie schaffen wir das? Ja? Weil wir müssen schaffen, der reine Energievertrieb wird irgendwann, so unsere Annahme, ja, für die wenigsten Energieversorger irgendwie auskömmlich sein, damit sie überleben. Deswegen ist halt die Frage, wie stellen wir uns auf, wie schaffen wir es, die Vorteile, das Netzwerk, was wir haben, ins digitale Zeitalter zu heben und uns irgendwie einen neuen Anstrich zu verpassen, der auch glaubhaft ist.
Ja, aber das ist dann, also du meinst diesen Artikel über regionale und digitale Plattformen.
Richtig? Genau, von Awebo, genau.
Genau, das hat der Benjamin da geschrieben. Und klar, das ist ein Kapitel, kann ich hier auch gerne nochmal die Überschrift vorlesen oder was er hier schreibt und was auch in vielen Köpfen immer drin ist. Ja, das Stadtwerk kann ja so als Plattform sich regional aufstellen. Und dann fragt sich natürlich mal, ja, wer sind da so die Akteure? Und dann wird immer gesagt, ja, die ganzen Geschäftsleute, die Handwerker, Dienstleister, alle, die da so im lokalen Raum unterwegs sind, Kommunen. Das wäre doch super, wenn sich die alle über so eine Stadtwerke-Plattform sozusagen vernetzen. Und ich kann dann als, ja, als Bürger und als Kunde dieser Stadtwerk mir diese Dienstleistungen, ja, ich kann sie dort suchen und kann irgendwie gematcht werden, wie auch immer. Das ist ja erstmal so eine ganz gut erzählte Geschichte. Glaubst du daran? Glaubst du, du hast es ja eben so ein bisschen, ja, du glaubst schon dran, oder? Aber ich bin da immer so ein bisschen, auch wenn es so darum geht, jetzt so digitale Daseinsvorsorge, dann würde ich sagen, okay, was die Versorgungssicherheit in dem digitalen Raum wäre zum Beispiel, kann ich bei dir auch vertrauensvoll meine Daten ablegen? Bietest du mir eben eine Cloud an, die irgendwie besonders sicher ist oder auch vielleicht genau so sicher wie die anderen auch, aber irgendwie so bei mir um die Ecke und kommunal? Oder kann ich bei dir ja so einen digitalen Zwilling von mir ablegen und kann über dich dann routen, welche von meinen Daten gehen raus und welche nicht? Das wäre für mich sowas, wo ich sage, ja, das ist eine Daseinsvorsorge digital.
Ich glaube ganz ehrlich, Da sehe ich Versorger nicht, weil das ein ganz anderes Feld ist, halt, was halt von großen Playern besetzt ist. Ich glaube, also wir glauben von Net4Energy, dass wir sagen, okay, die digitale Daseinsvorsorge der Stadtwerke oder der regionalen Energieversorgung oder auch Dienstleister ist einfach, der Ansprechpartner in der Region zu sein für das Thema Energiewende. Wenn du das mal anschaust, wenn du mal Energiewende googelst und dort sowas findest wie Wirtschaftsministerien oder Ministerien allgemein, dann weißt du, noch niemand hat sich dem Thema angenommen. Ja, die Ministerien haben ein bisschen was gepublished. Da siehst du sonst kaum Unternehmen drin, wenn du das googelst. Dann weißt du ganz genau, okay, das Thema ist nicht besetzt. Und wir glauben...
Na gut, aber da darf ich kurz einhaken. Wir sind so ein Stadtwerke-Geschäftsführer, wir sagen, jetzt sagen, hey, aber ich mache doch hier Solarthermie, ich habe PV, ich mache unheimlich viel für die Energiewende. Da sagst du, aber du meinst digital und online irgendwie sichtbar. Oder?
Darum geht es ja so. Wie funktioniert das ja? Du hast ja gefragt, ob ich zu dem Thema diese Plattform für Stadtwerke, regional, ob ich da dahinter stehe. Das ist so bei uns semi geteilt. Wir stehen hinter so einer Plattform, aber wir glauben, dass es regional nicht funktioniert. Zumindest nicht als Andockpunkt für Endverbraucher, weil das ganze Thema Plattform beruht auf Sichtbarkeit. Also wie werde ich gegenüber dem Endverbraucher sichtbar für die Themen, die ich mache? Ja? Themen, die Stadtwerke klassisch machen, ja, das, was du gesagt hast, Solarthermie, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Wallboxen, die ganzen Themen, die wir mit Net4Energy auch beackern. Und das sind alles, es kommt der Google-Algorithmus ins Spiel, von Google als nationale Themen klassifiziert. Mhm. Das heißt, um regional da sichtbar zu werden, muss ich unverhältnismäßig viel Aufwand reinstecken, um sichtbar zu sein. Und dann ist es kein Business Case mehr.
Kannst du das nochmal genauer kurz erläutern, diese
Also Google,
Sichtbarkeit national, regional? Genau.
Für mich auch. Also Google ist ein Dienstleistungsunternehmen und wenn wir irgendwas googeln, will Google uns den besten Match geben. Und dazu prüft Google dann, okay, ist das Suchthema oder der Suchbegriff, den der Suchende sucht, ist das national, international oder regional? Regionales Beispiel einfach, wenn wir zwei googeln, Schwimmbad, ja, letzte Woche in Essen, der Google uns gesagt, komm, fahr dort nach Essen, dort kannst du gut schwimmen und nicht irgendwie nach Düsseldorf oder nach Hamburg bei mir. Das ist regional. Da kriegt man regionale Ergebnisse, also Schwimmbadbetreiber kann man froh sein.
Also wenn ich Schwimmbad und Essen eingebe, meinst du das jetzt? Dann kriegen
wir Schwimmbad, genau, weil wir geben ja nicht Schwimmbad Essen ein, das ist ein unnatürliches Suchverhalten. Es suchen ca. 95% der Menschen niemals nach Schwimmbad Essen, sondern nur nach Schwimmbad. Okay. Google sagt, super, regionales Thema, zeig ihm ein Schwimmbad in Essen.
Ach, weil sie wissen, Schwimmbäder sind regional verteilt irgendwie und der wird jetzt nicht irgendwo in Deutschland eins suchen, weil der wohnt irgendwo, weil er will nicht 1000 Kilometer.
Okay. Google weiß, er will jetzt schwimmen gehen und er will keine 1000 Kilometer fahren. Ja, ganz kurz gesagt. Und wenn wir jetzt Photovoltaik, Wallboxen, was auch immer suchen, sagt Google, okay, Das sind keine regionalen Themen. Ich habe keine guten Ergebnisse für das Thema regional. Mhm. Ich werde den Menschen jetzt das nächstbeste geben und das ist national.
Okay.
Und da fängt halt das Problem an, ja, wo ich sage, klar, die Sichtbarkeit muss geschaffen werden, aber das sind alles so Themen, wo Energieversorger rein wollen, sind alles laut Google nationale Themen. Damit müssen Energieversorger regional sichtbar werden für nationale Suchbegriffe. Ja? Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, investiere doch in AdWords, da kann ich von jetzt auf gleich sichtbar sein, das ist alles weg. Aber das ist halt nicht nachhaltig. Sobald du AdWords abstellst, bricht dir der Umsatz zusammen und je nachdem...
Das musst du laufend dann befeuern mit viel Geld.
Ja, befeuern und ein einfaches Beispiel. Jetzt kann man in die Praxis gehen, wenn ich Strom wechsle, wenn ich darauf AdWords schalten wollte, ja, würde ich für jeden Klick, den irgendjemand tätigt, 6,41 Euro bezahlen. Ja? Das heißt, nur Klick, der kommt auf meine Seite, 6,41 Euro. Ja. Er muss noch nicht mal zu mir kommen, sondern er hat einfach draufgeklickt, was auch immer, dein Sohn hat sich eingeloggt, wer auch immer. Auf jeden Fall kostet es 6,41 Euro. Das kannst du ja hochrechnen und all die Services, die wir jetzt erbringen, die werden sich irgendwann auch weiter nach oben einpendeln, je relevanter sie werden, je mehr Umsätze dadurch getätigt werden. Das heißt, man muss in Sichtbarkeit, also Content-Formate, irgendwelche anderen nützlichen Funktionen auf deiner Seite investieren, damit du sichtbar wirst. Und da fängt es halt auch an, dann für ein regionales Unternehmen nicht mehr sinnvoll zu werden, das selbst zu machen, sondern eher Partnerschaften einzugehen. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Verifox so erfolgreich ist, was Strom angeht und was Gas angeht.
Warum ist es? Erklär mal, warum?
Weil die sammeln halt alle Wechselwilligen deutschlandweit ein, machen damit den Umsatz und können sich dann auch leisten, dann halt pro Klick so viel zu bezahlen. Das könntest du ja auf der regionalen Ebene nicht machen. Du kannst ja niemals so viel regional einsammeln, wie du national bezahlen müsstest, um sichtbar zu werden.
Mhm. Ja. Und wie wird man jetzt sichtbar? Du sagst ja irgendwas mit Content, aber wie schaffe ich das also quasi nachhaltig und ohne quasi andauernd Geld in die Werbung zu stecken? Wie komme ich da nach oben? Kann ich das überhaupt schaffen? Weil
Du kannst es schon. Also ich sage, nichts ist unmöglich. Ja, man kann das schaffen, aber ist nicht sehr wahrscheinlich. Was muss man dafür machen? Ist immer davon ab. Das ist eine dumme Antwort vielleicht, aber es ist tatsächlich so. Google hat 200 Kriterien, ja, nach denen es sagt, eine Seite ist top oder eine Seite ist nicht so gut. Die zeige ich an und du musst im Endeffekt in einer Art Katz und Maus Spiel immer herausfinden. Ich will jetzt für diesen Suchbegriff, also Wallbox kaufen, will ich sichtbar sein oder für Wallbox Förderung, wo wir über Platz 1 sind, dafür will ich sichtbar sein. Da musst du halt auf jeden Google-Algorithmus-Update musst du reagieren, musst halt wirklich tagtäglich eine Reihe von Jungs haben, die wirklich Katz und Maus mit dem Google-Algorithmus spielen, die darauf sagen, hey, wir müssten eigentlich jetzt, wir sind in unserem Wallbox-Förderungsbeitrag, sind wir auf Seite 2 gefallen, ähnliche Beiträge, die jetzt auf Seite 1 sind, haben mindestens diese Kriterien erfüllt, komm, lass uns das jetzt auch machen oder das. Das sind super viele Kriterien und das erfordert eine komplett andere Denke als ein Energieversorger oder regionaler Energieversorger oder Stadtwerk aktuell hat. Das ist aktuell Echtzeit-Unternehmensführung, wenn du es so willst. Und da kommt es wirklich auf den Tag, die Minute, alles an.
Das ist ein guter Folgentitel hier, Katz und Maus mit Google spielen zu dem Thema. Aber
ja, es ist tatsächlich so, ja.
Aber sieh mal, okay, wir können dann gleich nochmal hingucken, aber das löst ja nur das Problem, dass wenn ich so eine Plattform habe, wie auch immer sie ist, dass ich dann sichtbar bin und dass ich quasi sichtbar bin für Nachfrage. Ja. Aber das Thema ist ja vorher für mich nochmal, wie kann ich als Stadtwerk zur Plattform werden oder ist es überhaupt die Lösung? Weil in anderen Bereichen, im Handel ist ja mal wird gesagt, ja, da gibt's so drei Strategien, irgendwie so, entweder ich baue eine eigene Plattform auf, ja, oder ich kooperiere mit einer anderen Plattform. Also viele machen ja Geschäft bei Amazon auf einer anderen, oder ich konkurriere direkt mit so einer Plattform. Also Innovation, Kooperation und Konfrontation. Aber wie soll ein Stadtwerk zur Plattform werden? Oder
ich glaube schwierig. Ich glaube nicht dran, dass ein Stadtwerk zur Plattform wird. Zumindest nicht in dem Maße, in dem es braucht, ein Stadtwerk kann essentieller Teil einer Plattform werden und sich auch an dieser Plattform beteiligen und eine Rolle haben, die Rolle, wo wir der Überzeugung sind, der Ansprechpartner für das Thema Energiewende werden in der Region, dadurch, dass man sich in einem Netzwerk beteiligt, das deutschlandweit unterwegs ist.
Das heißt, da würde ich mich als Stadtwerk sagen, ich beteilige mich bei MyHammer nur für meine Stadt. Weil dann habe ich schon mal, weil die haben diese MyHammer-Plattform national, weil das wird ja immer gesagt hier, die ganzen Handwerkervermittlung, ne? Das soll so eine lokale Stadtwerke-Plattform soll sowas leisten. So, jetzt sagt, dann würde ich sagen, ja, dann versuche ich irgendwie bei MyHammer mir so eine Ecke rauszuholen, mit denen irgendwie was zu verhandeln, dass ich für den Raum, ich komme jetzt aus Köln, irgendwie, dass das dann über mich läuft. Ich weiß gar nicht, ob die das wollen oder ob das in deren Interesse ist, aber irgendwie müsste ich mir ja dann da was rausschneiden. Und wenn ich sage, so keine Ahnung, was noch für Dienstleister, wenn ich jetzt irgendwie, ja, Pflegepersonal, ich habe keine Ahnung, aber es ist für mich schwer vorstellbar, wie du es so sagst, wie soll jetzt so ein Stadtwerk dann mit diesen kooperieren irgendwie, dass ich da irgendwie so eine Plattform mich an anderen beteilige oder mit denen was zusammen mache? Oder habe ich dich falsch verstanden?
Nee, du, ich meine, was bin ich falsch verstanden? Ich glaube einfach, ich kann es einfach mal in dem erklären, was wir im Endeffekt machen wollen,
ja,
und was die Idee hinter uns ist. Wir sagen einfach, wenn du eine Plattform machst, dann ist es ist nicht das was das Wichtigste, sondern warum? Warum gibt es überhaupt diese Plattform? Wofür ist diese Plattform auf der Welt? Ja?
Für die Schlüsselinteraktion, oder? Ist es das?
Ist so, nee, ja, also das ist das Warum. Warum ist am Ende des Tages das Übergeordnete und die Schlüsselinteraktion ist klassisch das was, ja?
Okay.
Das Warum ist es, warum gibt es Net4Energy? Net4Energy gibt es, damit die Energiewende in Deutschland ein Erfolg wird, indem wir die Endverbraucher ansprechen, ausreichend informieren, beraten und dann, wenn Produktwünsche da sind, Servicewünsche da sind, das mit regionalen Energieversorgern und Dienstleistern abwickeln.
Das heißt, ist das Warum. Ihr wollt eine Plattform werden, Net4Energy? Ja. Und auf der einen Seite sind die Endkunden, und auf der anderen Seite sind die Stadtwerke.
Genau, regionale Energieversorger, Dienstleister, also Stadtwerke.
Und ihr bringt die zusammen.
Hm? Genau, wir wollen die matchen und übernehmen vorher dann noch die Informationen und das Educaten der Endverbraucher, weil es ist halt so, dass Plattformen ideal dort sind, wo es einen intransparenten Markt gibt. Und der Energiemarkt ist sowohl auf Seiten der Endverbraucher intransparent, zu komplexe Lösungen, zu viele Anbieter, Thema, was mich normalerweise nicht beschäftigt hat. Und auf Seiten der Stadtwerke, Energieversorger ist er genauso intransparent Richtung Endverbraucher. Man weiß nicht, was die Endverbraucher wollen. Man weiß nicht, wie man die Services dorthin verkauft. Man weiß nicht, wie man die Services zu Geld macht. Man hört oft das Vorurteil, damit verdienen wir kein Geld. Die Frage ist, wieso? Und wir wollen diesen Match machen. Und wir glauben, die Rolle, die Stadtwerke dort einnehmen können, und das meine ich auch beteiligen, ist einfach zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit über Net4Energy als Beispiel jetzt, in meiner Region der Ansprechpartner für alle zu sein, die wirklich das Thema Energiewende machen wollen, in meiner Region. Und dazu positioniere ich mich. Und es gibt außer mir keinen in der Region, der sich zu den Themen positionieren kann. Weil das ist der Unterschied, den wir vielleicht haben zu Verifox. Wir machen keine Konkurrenz unter den Teilnehmern auf Versorger- oder Anbieterseite.
Okay, nochmal für mich so ganz einfach. Ich bin ein Stadtwerk und mein Warum ist, ja, ich will die Energiewende voranbringen, ich will, dass diese Stadt CO2-frei wird, den Klimapakt sozusagen auf städtischer Ebene erfüllt und sage jetzt hier, Mist, jetzt sage ich, das Thema ist jetzt hier klassisch PV oder Batterien. So, jetzt sage ich, ich will, jetzt ist ein Thema jetzt im Moment Post-EEG, alle tendieren mehr Richtung Eigenverbrauch und eine Batterie würde sowas noch ein bisschen pushen. So, jetzt ist das Thema, wie werde ich sichtbar als Stadtwerke Köln Rheinenergie zum Thema Batterie? Und jetzt gehe ich auf euch zu und was passiert da genau?
Du gehst auf uns zu und dann bauen wir am Ende des Tages für dich einen gesamten Online-Marketing, Online-Vertrieb und Online-Service-Prozess auf. Und helfen dir, von jetzt auf gleich faktisch deine digitale Identität zu finden, der Produktpalette, die du halt ausprobieren willst. Und um am Beispiel PV zu bleiben, schalten aktuell Kampagnen für das Thema. Und wenn wir ein Lead für dich generieren als Versorger, dann funktioniert das so, indem du in der gesamten Kommunikation bist du mit deinem Logo, mit deinem Branding, gemeinsam mit Net4Energy gegenüber dem Endverbraucher präsent. Das heißt, in jeglichen E-Mails, in jeglichen Blogbeiträgen, in jeglichen Whitepapern, E-Books, sonst was wir zusenden, was wir machen, Berechnungen, steht dein Logo. Und das passiert so lange, bis der Endverbraucher irgendwann sagt, ja, ich möchte beraten werden. So. Ab dem Zeitpunkt kannst du dann aussuchen, macht das irgendein Dienstleister von dir selbst, von Net4Energy oder du. Und dann gibt es ein Beratungsgespräch. Und wenn dann der Endverbraucher aus deiner Region, der dir per Postleitzahl faktisch zusortiert wird, sagt, ja, ich möchte kaufen, dann sehen wir den Versorger, sag ich mal, in der Pflicht, Single Point of Contact den Vertrag mit dem Endverbraucher zu schließen und die Erbringung dann in der Hinterhand, ob sie jetzt durch Dienstleister selbst oder durch das Stadtwerk selbst passiert, ist dann zweitrangig. Also wir bilden im Endeffekt diese Customer Experience ab und machen auch den After-Sales-Service. Das heißt, wenn einer PV kauft, versuchen wir auch so eine Art Up- und Cross-Selling zu machen, indem wir auch vielleicht an den ganz einfaches Beispiel, wenn wir merken, Leute stellen sich die Frage, muss ich meine Photovoltaik versichern? Dann könnte ein Upsell sein, ja, ich arbeite mit Versicherern zusammen und biete meinen Endverbrauchern Versicherung für die Photovoltaikanlage an. Als ganz, ganz einfaches Beispiel, wie das Stadtwerk am Ende des Tages von so einer Plattform profitieren kann.
Aber ihr müsst doch dann am Anfang, wenn ich sage, ich möchte ins Batterie-Business rein, ich möchte sichtbar werden in Köln für das Thema Batterie, dann müsst ihr erstmal ganz viel, sage ich mal, generischen oder möglichst uniken Content bauen, zusammen zum Thema Batterie, was du sagst. Ich muss White Paper, ich muss ganz viel Material, Text, Video, Film immer mit meinem Absender Rheinenergie sozusagen müsst ihr bauen. Und das, wenn ich es richtig verstehe, pustet ihr dann in die Google-Welt und der rankt mich jetzt immer weiter nach oben für so einen Begriff, der eigentlich national ist, dass er das mit mir regional verbindet. Ist das richtig?
Ja, also wir produzieren Unmengen von Content. Du glaubst gar nicht, wie viel Content wir produzieren. Und der sorgt dafür, dass net4energy.com als Plattform von Stadtwerken für Stadtwerke, so kannst du es nennen, gerankt wird. Und wir brechen dann, nachdem die Kontakte generiert sind, das runter auf Postleitzahlenebene und fangen dann in der Kommunikation zum Endverbraucher, wenn der einmal im Flow drin ist, den zuständigen Versorger mit einzubeziehen. Das heißt, als Beispiel, um einfach bei Köln zu bleiben, obwohl die Rheinenergie noch kein Teil von net4energy ist, du meldest dich an, dann fängt die Bearbeitung los. Alle Mails, die rausgeschossen werden, sind im Rheinenergie- und net4energy-Logo. Alle Kommunikation, die stattfindet bis zu dem Zeitpunkt, dass du selbst Beratung willst, sind dann in dem Branding. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, einen Service zu bieten. Kontaktpunkte war ja auch so ein Thema im AWEBO-Artikel. Ja. Ständige Kontaktpunkte mit dem Endverbraucher zu schaffen, die du vorher nicht gehabt hast. Und aus diesen Kontaktpunkten, und das ist das Wie von net4energy, aus diesen Daten zu lernen, wie du mit dem Endverbraucher tatsächlich umgehst. Also was für eine Vertriebstaktik du am besten an den Tag legst, was für Sachen du ansprichst, was für Sachen du nicht ansprichst, um zum Erfolg zu kommen. Das ist halt etwas, das musst du bringen, wenn du im Servicebereich halt verkauft wirst. Es sind keine Commodities mehr.
Ja, aber das hieße ja, wirklich, wenn ich jetzt so kritisch bin, ja, jetzt positioniert ihr euch oder die net4energy positioniert sich dann als Zwischengeschalte zwischen mir und dem Endkunden. Und ihr seid da sozusagen vor mir, selektiert die Kunden und attrahiert sie und weist sie mir regional zu. Aber mache ich mich da nicht auch wieder abhängig von so einer Plattform wie net4energy und sage, ja,
sag mal,
irgendwann haust du ab mit den ganzen Kontakten und kappst die Leine und keine Ahnung, gibst du dem Nächsten.
Wir haben kein Interesse. Also unsere Wertschöpfung liegt tatsächlich in diesen Prozessen, die ich genannt habe. Wir haben kein Interesse daran, irgendeinen Vertrag zum Endverbraucher zu halten. Also als net4energy haben wir keinen Vertrag dran.
Und ihr matcht, ihr macht das Matching zwischen.
Wir matchen, also langfristig wollen wir nur der Plattformbetreiber sein, der sich darum kümmert, dass perfekte Matches zustande kommen, das Upselling passiert. Wir haben gar kein Interesse dran und so ist auch unser Geschäftsmodell. Es erlaubt keine große Einmischung in die Wertschöpfungskette. Das kann ich jetzt schon sagen, sobald ich zu tief in die Wertschöpfungskette von Versorgern gehe, bin ich nicht mehr, das rechnet sich dann einfach nicht mehr für uns. Wir sind wirklich darauf ausgelegt, massenhaft Leads zu generieren, diese Leads zu educaten, zu kaufbereiten Leads und dann.
Was meinst du mit educaten? Was?
Also es gibt ja verschiedene Kaufphasen oder Überlegungsphasen, in denen du dich befindest, bevor du kaufst. Du hast die Awareness-Phase, wo du sagst, boah, ich habe irgendein Problem so mit der Energie, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was mein Problem ist, ja. Was möchte ich denn? Und dann findest du irgendwann raus, sagst, ja, eigentlich stört mich graue Energie, stört mich so. Ja. Ich will eigentlich grüne Energie. Dann bist du so langsam in der Consideration, also Phase, da weißt du, okay, was stört dich? Was ist die Lösung? Die Lösung ist grüne Energie und dort Photovoltaik. Ich will meine Energie über Photovoltaik generieren. Und dann erst kommst du in diese Decision-Phase, wo du dich für einen Anbieter entscheidest, ja. Und Verifox oder Solar, Anlagen.de zum Beispiel, die bedienen die Leute, die sagen, okay, ich will direkt PV kaufen, ich habe schon alles durchschritten und wir sammeln im Endeffekt in allen drei Phasen dieses Entscheidungsprozesses Endverbraucher ein. Und dementsprechend ist es halt klar, wenn ich jemanden ganz früh bekomme, der gerade sich nur kurz überlegt, ja, was mache ich, den muss ich halt educaten in einen Zustand, wo er kaufen will oder sich zumindest beraten lassen möchte. Das meine ich mit
educaten. Okay, ich setze nochmal die kritische Brille auf, aber
ja, klar.
Also wenn ich jetzt aber rein Energie wäre, ich könnte mir jetzt auch so ein paar, wie viele Leute seid ihr jetzt? Ich kann mir jetzt auch so eine kleine Google-Abteilung zusammencasten, junge Leute, die das irgendwie beherrschen, und könnte mich auch direkt irgendwie sozusagen da hochleveln.
Ja, klar, so wenn du ein größeres Unternehmen bist, natürlich vom Potenzial her schon, aber das ist ja die Argumentation aller großen Konzerne, wenn sie mit Startups sprechen, warum kann ich das nicht selbst? Ja, das Ding ist halt, du brauchst auch die entsprechende Einstellung. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten LinkedIn-Artikel auch geschrieben, die zwei Sachen, die man checken sollte, bevor man anfängt, eine Plattform zu bauen. Und das eine war, ist die Kultur dafür bereit? Und das andere war, verstehe ich Innovationen, wie ich Innovationen verstehen soll? Und das heißt unter Umständen bei uns, ja, ich lasse die Leute wirklich machen, was sie fürs Beste halten. Und wenn einer eine falsche Entscheidung trifft und wir mit dem Blogartikel abstürzen, auf Seite 2 und weniger Umsatz machen, dann muss man halt solche Fehler tolerieren und muss aus den Fehlern lernen. Ja, also das ist eine ganz andere Art und Weise. Natürlich ist sowas schlimm, wir versuchen sowas zu vermeiden, aber das sind auch ganz wichtige und zentrale Punkte, die größere Konzerne aktuell noch davon abhalten, zumindest das Inhouse zu machen. Ja, das hatten wir bei deinem Stadtwerk Innovationstag, war das Thema Kultur ein super großes Thema.
Das stimmt.
Und es gibt viele Punkte, aber auf jeden Fall Kultur und Innovation richtig verstehen oder den Innovationsprozess richtig verstehen, gehört dazu auch, ja.
Okay, aber wenn das jetzt so optimal läuft, dann sammelt ihr jetzt viele Stadtwerke ein und macht für die diesen Job und sammelt sozusagen national die besten Leads, educated die, wie ihr sagt, und weist sie dann schön regional zu. Ne? Das ist ja das Tolle an Stadtwerken, dass sie dann sozusagen nicht deutschlandweit in der Regel aktiv sind, außer im Commodity-Geschäft, aber so, dass man da auch keine Probleme hat. Ne? Man kann das dann schön separiert zuweisen, ohne dass da irgendwie Konkurrenz entstehen könnte. Vielleicht gibt's so Überschneidungen sozusagen an Grenzbereichen, wo man dann irgendwie überlegen muss. Aber das wäre so die Idee. Werden die jetzt bei, das wäre eine reine Dienstleistung oder werden die bei euch beteiligt? Stadtwerke beteiligen sich ja auch immer gerne an Unternehmen, die Kernfunktion für sie wahrnehmen.
Oder? Also wir sind im Endeffekt offen. Wir haben natürlich unsere Kriterien, wen wir als Investoren noch dazu nehmen wollen. Aber so viel kann ich sagen, Stadtwerke gehören auf jeden Fall mit dazu. Weil ich sage nicht umsonst, die Plattform von regionalen Energieversorgern für regionale Versorger oder von Stadtwerken für Stadtwerke, das gehört einfach zu diesem Why, diese Vision zu vollenden, indem man auch die Menschen oder die Unternehmen, die davon betroffen sind, beteiligt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, das Thema. Sowohl Dienstleistung als auch Beteiligung sind für uns beide Optionen.
Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, was mir noch eingefallen ist, was ich letztens gelesen habe, ist das Thema Google und Einzelhandel. Und dort wird gesagt, dass Google hat halt diese Maps-Funktion, diesen Routenplaner ordentlich aufgepimpt, in dem Sinne, dass sie da so eine Explore oder Funktion drauf haben, wo man sagen kann, was ist hier in der Nähe? Und dass sie da wirklich viel Geld investiert haben nochmal und auch so Locals, so Leute, die lokal nochmal so gucken, welcher Laden ist der beste und so ein bisschen so der persönliche Local Guide sind, wo ich dann sehen kann, ich bin hier in meinem Quadrating Ost, was ist hier in der Nähe? Und dass man sehr gut kuratierte Routen dann findet zur besten Kneipe, zum besten Mexikaner. So, und da wird dann immer gesagt, ja, passt auf, also wer auf Google dann nicht richtig seine Seite gepflegt hat und da nicht richtig mitspielt in diesem Spiel, der wird dann bald nicht mehr gefunden. Jetzt überlege ich so ein bisschen, ja, das ist ja so ein bisschen der Einzelhandel, der kann jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben, um da irgendwie hochzuranken, der muss irgendwie mitspielen mit dieser Plattform, ne? Also die müssen sich möglichst gut findbar, möglichst gut suchbar, möglichst gut mit diesem Local Guide irgendwie verstehen, damit er sie gut beschreibt. Wäre das nicht auch eine Strategie? Gäbe es diese Strategie nicht auch, dass, wie soll ich mir ausdrücken, das ist ein bisschen schwierig, aber dass, wenn ich in der Google-Suche eingebe, keine Ahnung, PV, dass er dann dass er dann doch auch mich runterregional rankt, weil er weiß ja um mich rum, er guckt ja, und ich weiß ja, wo ich bin. Und dann sagt er, ja, dann geh doch hier zur Rheinenergie und die, ja, keine Ahnung.
Ja, natürlich, also Google entwickelt sich ja ständig weiter. Also das ist ja, wie ich sage, so Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Google will das A und O, das allerbeste Ergebnis für die Endverbraucher zeigen. Wenn die irgendwann feststellen, das wird auch so sein, die Großen sind viel zu groß und die liefern nicht das beste Ergebnis, dann werden die versuchen, Mittel und Wege zu finden, zu sagen, hey, ich zeige lieber die Regionalen an. Das bedingt aber auch, dass die Regionalen halt genügend Datenbasis liefern, damit Google sagen kann, ja, du bist besser als jemand anderes. Und das bedingt auch eine Änderung oder eine massive Änderung des Algorithmus.
Ja, und du bist halt, also ich meine, die sagen zum Mitspielen, ja, pfleg deine Angaben gut. Und wenn der Local Guide vorbeikommt, das ja in der Regel Personen sind, dann sei mal nett zu dem. So ein bisschen wie so Piet Michelin oder weißt du so, wenn Restaurant-Tester kommen.
Ja? Das funktioniert im Endeffekt so. Du hast ja Google My Business, ja. Das sind die Bewertungen, die du hast als Unternehmen. Und wenn dich Local Guide bewertet, dann ist das so eine Art von Google. Ach, ein Local Guide hat die bewertet.
Ja, dann rank ich
die. Ich gebe denen einen kleinen Push. So. Genau. Das sind verschiedene Parameter, aber als lokales Unternehmen sollte man auf jeden Fall, egal was für Strategie man fährt, wenn man kein Google My Business hat, bitte direkt morgen irgendjemand aufsuchen, der das einrichten kann. Google My Business ist das A und O, wenn man regional gefunden werden will.
Ja.
Jetzt also, unabhängig von dem, was du machst. Also wenn du ein regionales Business aufmachst, brauchst du Google My Business. Und um auf deine Frage zu antworten, ja, es könnte potenziell eine Möglichkeit sein, aber das ist aktuell von sehr, sehr vielen Parametern abhängig, die sich stark ändern müssen.
Ja. Deswegen ist halt auch. Im Moment sind die halt sehr auf Einzelhandel und aber ich dachte, das könnten sie ja auch ähnlich machen für Dienstleister anderer Art.
Klar, das ist halt ein evolvierender Prozess. Ja, wenn Google merkt, das läuft bei dem einen super, ja, die testen das auch weiter. So entsteht das halt. Nur das ist halt wirklich super schwer, bei 200 Kriterien zu sagen, was wird das nächste sein. Da muss man wirklich tagtäglich, muss man sich damit beschäftigen. Mhm. Und das ist auch die Herausforderung, ja. Du hast in deinem am Eingang erwähnt, die Ressourcen, die das Stadtwerk zur Verfügung hat, stell mal dafür ein paar Mann ab, ja. Die das machen und die auch sagen, oh Gott, Google hat das geändert, wir müssen jetzt genau das und das machen, damit uns der Umsatz nicht abstürzt. Mhm. Ja, so schwierig. Also ich glaube, selbst machen, alleine Konkurrenz, sehr schwierig.
Okay, ich komme jetzt noch mal ein bisschen zurück zum Plattformthema generell. Also ich habe verstanden, was ihr für eine Plattform bauen wollt. Also ihr wollt Endkunden mit dem jeweils regionalen Stadtwerk zusammenbringen, am besten für so Themen wie Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und so. Okay, ihr macht da dieses Matchmaking. Jetzt gehe ich nochmal meine Kriterien so durch. Sind die Anbieter autonom und die Nachfrager? Wie würdest du das
also bei uns
auf beiden Seiten, also das Stadtwerk, sprich du.
Bei uns? Ja. Bei uns meinst du, nee, also bei uns sind aktuell, es ist so, ich glaube, das war im Vorgespräch, wo kann man Pipeline-Plattformmodelle erkennen? Wir sind aktuell, also das ist unsere Strategie, wir entwickeln uns von der Pipeline in Plattform rein. Warum? Ja, die Nachfrager sind ganz klar autonom, jeder kann sich anmelden, wir haben relativ geringe Hürden, ja.
Also der Endkunde muss sich bei euch bei Net4Energy, mache ich ein Login oder?
Nee, du aktuell ist es eher so, dass wir wirklich geringe Einsatzbarrieren haben. Du kannst irgendwas runterladen, deinen Namen und sonst was hinterlassen, dann bist du schon faktisch Teil von Net4Energy. Also es gibt keine Barrieren praktisch, ja. Wir bieten alles frei an, nur wenn du das als E-Book haben willst, ein bisschen komfortabler haben willst, musst du halt dafür deine Daten praktisch hergeben.
Aber ich muss doch irgendwann sagen, DVSGO-mäßig, dass ihr...
Das ist ja alles sauber. Also das GVO, darüber braucht sich keiner Gedanken zu machen. Das ist alles sauber. Aber die Barrieren, die wir haben, sind halt gering auf Nachfrageseite. Auf Anbieterseite suchen wir aktuell selbst noch aus. Aber langfristiges Ziel, ja, dafür müssen wir auch die Energiewirtschaft ein bisschen mitentwickeln. Es ist halt eine Möglichkeit anzubieten, in der sich jemand selbst anmelden kann und wir den dann direkt in die Plattform zum Anbieter machen. So, das ist das, was wir jetzt machen, ist einfach dem geschuldet, wir wollen das Ding zum Laufen bringen und deswegen sind wir teilweise noch Pipeline, was du auch sehen kannst, bei der Content-Erstellung. Da könnte man ja auch einen anderen Ansatz fahren, nämlich den Wikipedia-Ansatz und den Content auch von Nutzern erstellen lassen. Ja? Sowas haben wir auch in Planung. Wir wollen aber schnell Sichtbarkeit bei Google erlangen und auch Google-optimierte Texte schreiben. Deswegen investieren wir jetzt eine Stange Geld in das Thema selbst schreiben und produzieren selbst. Aber irgendwann wird Net4Energy ein Ort sein, wo nur noch Nutzer der Seite, egal ob Anbieter oder Nachfrager, den Wert der Seite erzeugen. Und wir sorgen dann dafür, dass das Matching, dass das Erzeugen des Wertes sauber unterstützt wird.
Okay, gut. Netzwerkeffekt, jetzt frage ich mich wieder so, okay, umso mehr Endkunden auf der Plattform sind, umso interessanter dann für Stadtwerke. Da habe ich so ein bisschen einen Knoten im Kopf, weil der Netzwerkeffekt ist ja durch die Regionalität dann doch wieder irgendwie beschränkt, ne? Also es bringt mir jetzt nichts als Endnachfrager, dass ganz viele Stadtwerke drauf sind, weil es eigentlich scheißegal, weil ich will ja nur meins. Sozusagen. Oder das bringt mir dann nichts. Da hast du nicht so ein Hochschaukeln.
Ja, also was du halt bei uns hast, ist, wir erfassen im Endeffekt jegliche Bewegung, die auf der Seite passiert. Ja, jeder, der eine Bewegung macht, sagt, das erfasst, was kann man daraus machen. Daraus kann man datenbasiert neue Vertriebsmodelle generieren, schauen, was funktioniert in ähnlichen Regionen, welche Produkte laufen nicht. Wir können das ganze Thema Vertrieb, Marketing, welche Kanäle funktionieren wo, können wir so aufbauen, dass wir zu einem Stadtwerk sagen, wenn der sagt, hey, pass auf, sieh mir, ich möchte hier Produkt XY vertreiben, kann ich sagen, hey, wir können es versuchen, aber ein Stadtwerk mit ähnlicher Charakteristik wie ihr hat überhaupt nicht funktioniert, total in die Hose gegangen.
Ja.
Und daraus kann man im Endeffekt profitieren, indem man diesen Austausch macht, indem man auf Basis dieser Daten, die wir dort generieren, empfehlen kann, was interessiert denn der Region. Und das ist auch das Ziel des Net4Energy. Damit du dann der lokale Hero werden kannst für das Thema Energiewende, musst du mehr über deine Region wissen und wir geben dir die Möglichkeit, dieses Wissen zu erlangen über die Daten, die wir erheben und analysieren.
Okay. So, digitale Infrastruktur, viertes Merkmal, gehe ich davon aus, die ist da.
Ja, also wir liefern faktisch die gesamten Online-Vertriebs-Marketing-Prozesse und auch den Service danach.
Okay, aber wenn ich jetzt nochmal die anderen Plattformen mir so durch den Kopf gehen lasse, die so auf dem Energiemarkt unterwegs sind, also wie gesagt, Verivox oder ePilot, Anyway, Enmark, InnoLoft auch von unseren Freunden von InnoLoft hier, Florian, die versuchen Startups mit Corporates zusammenzubringen zum Thema Innovation. Wie würdet ihr euch da jetzt einordnen? Das ist dann B2C, to B, aber überlege gerade. Also es ist jetzt nicht auf der Seite, ich bringe Erzeugung und Produkt, also Erzeugung und Verbrauch zusammen, so wie Anyway. Es ist nicht. Es ist einfach nur, ihr bringt ja an nachhaltiger, grüner Energie interessierte Kunden mit entsprechenden Anbietern zusammen, oder? Ich überlege, in welchem Segment seid ihr da so unterwegs, in diesem ganzen Plattform-Business? Wie sortiert ihr euch da ein?
Ja, so ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich jetzt einen End-to-End-Prozess abbilden wollte, ja, dann würde ich im Endeffekt, wäre ich der Teil, der dafür sorgt, dass sich Kunden, die an Services interessiert sind aus dem Energiebereich und Produkten, alles außer Commodities, bringe ich zu Stadtwerken, regionalen Energieversorgung und Dienstleistern und die können dann die Plattform, die du genannt hast, dazu nutzen, um aus diesen starken Interessenten oder Leads Kunden zu machen. Das heißt, wir liefern die Leads, die dann in den Plattformen, die du genannt hast, oder in den meisten Plattformen bearbeitet werden können durch Versorger.
Also eine Lead-Plattform für erneuerbare Energie oder für nachhaltige Energie?
Nee, also für alle Services außerhalb der Commodities.
Ja, ja.
Wenn du einfach Verivox anschaust,
ja.
Wenn du Verivox anschaust, dort gehen Energieversorger hin, die Leads für das Thema Strom, Gas, also
genau. Arbeit, so. Und zu euch gehen wir, wenn wir für Energiedienstleistung nachher, so genau, Plattform für erneuerbare Energiedienstleistung. So würde ich es vielleicht für mich.
Ja, also für Energiedienstleistungen. Nur, dass du bei uns weißt, wir wollen Upselling machen, das heißt, wir wollen weitere Dienstleistungen für dich verkaufen an den gleichen Kunden und wir werden das auch vertraglich gesichert. Wenn du dabei bist als Stadtwerk, wird kein anderer Unternehmer oder Dienstleister oder Stadtwerk in deiner Region ein gleiches Produkt anbieten. Also wenn du PV in deiner Region anbietest, weißt du, es wird kein anderer über Net4Energy das machen. Also das ist auch vertraglich geregelt. Wenn du bei Netfluency anfängst, kriegst du es vertraglich zugesichert, dass wir das nicht machen. Das ist Netfluency.
Okay. Habt ihr schon Referenzkunden, die du nennen kannst, irgendwie aus dem Stadtwerke-Umfeld, konntet ihr?
Ja, also man kann es ja auf unserer Seite nachschauen.
Ja.
Ja, wir sind aktuell 19 Unternehmen bei Netfluency,
die schon eine Menge,
die dabei sind. Ja. Okay damit, sag ich mal so. Wir wollen natürlich mehr haben, aber soweit sind wir im Plan. Wir haben die Stadtwerke Soest, Stadtwerke Schwäbisch Hall, Stadtwerke Bad Kreuznach, Stadtwerke Speyer,
das sind Aurich, ja schon ein paar,
Vöcklingen, Bad Kreuznach, kleinere Gemeindewerke auch noch dabei und dann natürlich größere Partner aus der Energiebranche oder innovative Startups wie PowerFox zum Beispiel, die dort mit dabei sind.
Werdet ihr nach Transaktionen dann bezahlt oder nach, wie ist so das Verrechnungsmodell? Oder?
Ja, das war so ein heikles Thema intern, muss ich auch sagen. Uns ist allen hier vorgeschwebt immer, hey, wir nehmen das klatschte Lizenzmodell, hier 50.000 Euro im Jahr und dann läuft das Ganze.
Ja.
Und davon sind wir knallhart abgerückt und wir werden 100% variabel bezahlt. Das heißt, einmal, wenn wir ein Lead in die Datenbank aufnehmen für die jeweilige Region, dann jeden Monat für dieses Educaten einstelliger Betrag, ein Eurobetrag und dann bei einem Kaufabschluss gibt es auch abhängig von der Vertragslaufzeit einen zweistelligen Betrag. Ja. Okay. So, das ist im Endeffekt das Geschäftsmodell, weil wir irgendwann festgestellt haben, hey, wir wollen im Endeffekt partnerschaftlich unterwegs sein und wenn wir keinen Erfolg haben mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, dann soll unser Kunde, der Energieversorger und Dienstleister, auch nicht auf irgendeinem Geld sitzen bleiben.
Mhm.
Okay. Das ist halt eine Wette, die wir auf unser Modell machen, aber wir sind zuversichtlich, dass die voll aufgehen wird.
Und ja, okay. Wie lange gebt ihr euch, bis ihr da irgendwo einen Punkt erreicht, dass es für euch auch okay ist? Jetzt seid ihr sozusagen auch finanziert, gehe ich davon aus, aber.
Ja, wie lange geben wir uns?
Habt ihr Geld? Einfach. Also, oder wie viel braucht es?
Ich kann jetzt hier keine konkreten Zahlen.
Nein, das verstehe ich auch. Stadtwerke, wie viel wären gut von den 900?
Wie viele Stadtwerke wir brauchen, hängt immer davon ab, wie viele Leads das jeweilige Stadtwerk in wäre. Also, wenn wir ein großes Stadtwerk abkriegen, das sagt, ey, solange ihr keine anderen Stadtwerke dabei habt, bediene ich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ganz.
Ja.
Dann ist natürlich super. Mhm. Wenn du kleinere Stadtwerke einsammelst, brauchst du halt mehr. Das ist so, das ist immer abhängig. Aber wir haben auf jeden Fall vom Konzern halt auch den Frieden, erstmal die nächste Zeit zu arbeiten, weil es ist halt so, dass die Encevo und die Creos, die das machen, das sind auch regionale Versorger, die Verantwortung für ihre Region übernehmen. Mhm. Das, was wir mit Net4Energy machen, ist im Endeffekt eine Erweiterung des Themas, wofür wir als Konzern sowieso stehen. Auf Gesamtdeutschland, also da sind wir in einer guten Lage, wobei wir natürlich auch genauso gebenchmarkt werden wie ein externes Startup. Das heißt, wir haben auch KPIs, die wir erfüllen müssen. Ich fahre auch monatlich zum Vorstand und reporte das. Also da haben wir natürlich hier unser Ziel, aber wir haben auch den Frieden die nächste Zeit
in Ruhe zu arbeiten.
Für Wachstum zu arbeiten und nicht unbedingt nur für uns, natürlich auch für Umsatz, aber auch die Prozesse so aufsetzen, dass wir langfristig gesehen wachsen können.
Ja. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon schnacken. Einen letzten vielleicht noch so von mir, der ist mir ein bisschen unangenehm. Wenn ich die Net4Energy-Seite aufmache, dachte ich so am Anfang immer so ein bisschen, da steht dann so intelligent, aber ihr habt die irgendwie verändert oder so. Ich muss sagen, am Anfang dachte ich, sie wäre so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so state of the art optisch gewesen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe falschen Browser gehabt, aber jetzt.
Warst du ein Explorer unterwegs?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mein Fehler. Das ist, das verstehe ich besser. Ja, okay, das war einfach.
Da kann ich mal was dazu sagen, Timo.
Ja.
Die Seite, die du jetzt siehst, wie ist die Seite entstanden? Ich hatte es ja gesagt, Google optimiert Texte, alles gut, Inhalte.
Mhm.
Und dann war es so, eWorld 2019 steht an, sind wir dort. Ja, ich persönlich schon, habe ich gesagt.
Ja.
Die Seite okay, bring sie online. 2 Wochen Leute angepeitscht, Seite online gebracht. Die Schlüsselinteraktion, von der ich in meinem Blogartikel bei LinkedIn rede, siehst du hier nicht. Das wird zur Folge haben, dass wir die Home im April, Mai relaunchen komplett. Und dann wirst du auch faktisch deine Reise zur Energiewende als Endverbraucher starten können. Und dann werden wir auch mehr sehen, wie ich als Stadtwerk in dieser Reise teilhaben kann. Das heißt, das, was du hier siehst, war im Endeffekt ein agiler Start, um Sichtbarkeit bei Google zu erreichen. Und jetzt werden wir im nächsten Step, diese Schlüsselinteraktion, von der ich immer spreche, wird auch auf der Home ersichtlich sein.
Und, ja, genau. Und was mir noch so einfällt, ihr müsstet dieses Net for Energy auch irgendwie als Marke positionieren. Das ist auch irgendwie so, oder? Ich denke mal, ich kenne es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Es gibt auch so, jetzt böse gesprochen, ganz viele Phishing-Seiten, so Net for Energy. Das kann man auch so ein bisschen denken, da hat ja irgendjemand, ein russischer Oligarch, irgendwas geschaltet, um irgendwas abzuziehen. Ihr müsst es ja auch mit Vertrauen aufladen, das Ding, ne?
Ja, das ist das, also das A und O von so Plattformen ist allgemein Vertrauen, ja. Du musst erstmal Vertrauen aufbauen, dass Net for Energy der Ort für Endverbraucher erstmal ist, um ihre persönliche Energiewende, um diese Reise zu gehen, und auf der anderen Seite für Energieversorger, um die Leads zu bekommen, die sie haben wollen, oder um den Service zu bekommen, den sie haben wollen. Und da sind wir am Ende des Tages dabei. Und
das, aber da müsst ihr auch viel investieren wahrscheinlich, oder? Und ich meine, so eine Marke vertrauensvoll aufzuladen, dann musst du halt auch viele Werbe-Euros in die Hand nehmen. Ja, nicht nur online wahrscheinlich, oder?
Weil also hängt davon ab. Also wir stehen auch in Kontakt mit Endverbrauchern, die ab und an mal bei der Krios anrufen und sagen, sie möchten über Wallbox und sonst was beraten werden. Da mache ich mir manchmal auch den Spaß, ja, und gehe da selbst ran und spreche dann mit den Leuten, und die fahren auch schon, okay, seid ihr von einem wissenschaftlichen Institut, die Texte sind ja sehr sehr, sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Also das, so eine Marke braucht halt Zeit. Ja. Und das, was ich aktuell mache, danke dir auch für die Einladung zum Podcast, trägt natürlich auch dazu bei, dass wir das Image, was wir nach außen verkaufen wollen, die Marke, die wir sein möchten, dass wir das Stück für Stück aufbauen, ja. Unter anderem. Aber wir fokussieren uns hauptsächlich, um deine Frage zu beantworten, auf Online-Marketing, weil wir alles messen wollen, was wir machen, ja. Mhm. Das ist für uns so ein Kriterium. Online-Marketing ist für uns messbar. Wir wissen ganz genau, wenn ich 1 Euro dort reinstecke, was kriege ich zurück. Natürlich werden wir irgendwann auch auf Messen gehen, wie die E-World und sonstige Geschichten, um auch diese B2B-Seite mehr zu beackern. Aktuell sind wir sehr konzentriert auf die B2C-Seite, um Sichtbarkeit zu erlangen. Mhm, klar. Aber wir werden in 2020 sehr vieles an dieser Seite und sehr viel am Marktauftritt von Net for Energy auch arbeiten. Wir sind jetzt im Januar 2019 gegründet worden und arbeiten an Net for Energy. Wenn ich jetzt das Projekt unter einem anderen Namen, das vorher lief, komplett anders war, weglasse, sind wir seit Juli 2019 aktiv am Arbeiten, und jetzt im Januar sind wir faktisch gegründet.
Cool.
Brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
Gut.
Um den Markt zu backern.
Auf jeden Fall super interessant, was ihr da vorhabt, und ich glaube, wir schließen mal hier den offiziellen Teil des Podcasts. Erstmal vielen Dank, Semir. Ich hoffe, es war okay für dich, hier bei uns zu sein. Und ich sage vielen Dank an der Stelle mal.
Ja, super. Ich bin sogar traurig, dass es jetzt endet. Ja.
Ja.
Das hat Spaß gemacht. Ich könnte ewig weiterreden. Ja.
Ja. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge oder irgendwann, wenn ihr ein Stück weiter seid. Aber
ja, also gerne. Also. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, es hat super Spaß gemacht.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.